Willkommen zum Podcast As Simple as Coffee für dein Herzensbusiness. Heute eine ganz neue Art von Folge mit lauter Fragen aus der Community. Ich freue mich schon so, so sehr. Ich habe euch vor einigen Tagen gefragt, was bewegt euch, was sind eure Herausforderungen und Fragen rund um das Thema Selbstständigkeit? Und die Fragen beantworte ich euch in der heutigen Folge. Also zurücklehnen und genießen dieses Potpourri aus Herausforderungen rund um die Selbstständigkeit als Frau. Von wann starte ich Instagram? Wie gestalte ich meine Preise bis hin zu, wie stehe ich mir selbst nicht so sehr im Weg. Alles mit dabei, bleibt dran.
Du hörst den Podcast As Simple as Coffee mit Stina Spiegelberg. In diesem Podcast erfährst du, wie du mit Leidenschaft dein Herzensbusiness startest. 2010 startete Stina ihre Selbstständigkeit im Burnout und kündigte kurz darauf ihren 9-to-5-Job in der IT. Seitdem lebt sie jeden Tag ihre Leidenschaft als Mama mit zwei Unternehmen. Stina kennst du aus Business Insider, Cosmopolitan und ProSieben. Schalte jede Woche ein, wenn Stina dir hilft, den Sweet Spot zwischen Passion und Einnahmen zu finden, um für dich das Business zu kreieren, mit dem du dein Leben liebst. Hier ist deine Gastgeberin Stina Spiegelberg.
Willkommen zum Podcast. Heute eine ganz neue Art von Folge mit lauter Fragen aus der Community. Ich freue mich schon so, so sehr. Lehn dich zurück und genieße das kleine Potpourri aus Herausforderungen rund um die Selbstständigkeit als Frau. Von wann starte ich Instagram, wie gestalte ich meine Preise bis zu, wie stehe ich mir einfach nicht so sehr selbst im Weg. Ist alles mit dabei. Viel Spaß dabei. So, und noch ein kleiner Hinweis. Ich lieb's so, so gern, euch weiterzuhelfen. Hab da wirklich keine Hemmungen. Ich freue mich so sehr über jede einzelne Nachricht von dir auf Instagram. Schreib mir einfach deine Frage und ich beantworte sie dir. Und vielleicht ist sie auch in der nächsten Runde unserer Q&As zur Selbstständigkeit hier mit dabei. Ich bin mir sicher, das Format wiederholen wir auf jeden Fall mal. Also lasst uns gleich mal mit der ersten Frage starten. Freebie oder Mini-Produkt? Ein 0-Euro-Lead-Magnet oder ein Mini-Produkt zum Füllen meiner E-Mail-Liste? Bei letzterem hätte ich wahrscheinlich mehr, in Anführungsstrichen, echte Interessenten als nur Freebie-Jäger. Oder worin lohnt es sich, am Anfang meiner Selbstständigkeit meine Zeit zu stecken? Also erstmal ist natürlich diese Überlegung ganz klar, vielleicht um auch die Begriffe kurz zu definieren. Ein Lead-Magnet oder ein Freebie ist ein Produkt, was kostenlos im Tausch gegen die E-Mail Adresse erhältlich ist. Das heißt, Teilnehmerinnen oder in Anführungsstrichen Kundinnen tragen sich in deine E-Mail-Liste ein und bekommen dafür ein Freebie, einen kleinen Mehrwert, ein PDF oder einen kleinen Workshop zugeschickt und sind dann auf deiner E-Mail-Liste. Bei einem Mini-Produkt oder auch Tiny-Offer genannt, ist es so, dass du ein Produkt anbietest von, sagen wir mal, 30 bis maximal 50 Euro, was dir natürlich zu Beginn deiner Selbstständigkeit schon Geld einbringt. Jetzt ist es so, dass natürlich kostenlose Produkte viel besser angenommen werden. Das heißt, du bekommst deine E-Mail-Liste damit viel schneller voll, als wenn etwas tatsächlich etwas kostet. Das heißt, dein Aufwand pro E-Mail-Adresse ist am Ende des Tages größer bei einem Produkt, was etwas kostet, im Vergleich zu, wenn wir das natürlich kostenlos bekommen. Die Frage dahinter ist aber schon ganz interessant, nämlich was für Menschen ziehe ich an? Und ich glaube jetzt nicht grundsätzlich daran, dass das nur, sagen wir mal, Freebie-Jäger sind, also Menschen, die Dinge kostenlos haben wollen, wenn du ein kostenloses Produkt rausgibst. Ich glaube aber, dass sich die Kundinnen in verschiedenen Kaufstadien befinden. Die Leute, die sich ein Freebie herunterladen, da ist nur ein kleiner Anteil von den Menschen tatsächlich dabei, die kaufbereit sind. Und viele, die einfach noch davor in dem Stadion sind von, ich informiere mich mal zu dem Thema, ich strecke mal die Fühler aus. Heißt natürlich auch im umgekehrten Schluss, du bekommst viel schneller viel mehr E-Mail-Adressen. Auf der anderen Seite hast du bei so einem Mini-Angebot von, sagen wir mal 30 Euro, viel mehr Menschen drin, prozentual, die auch bereit sind, mehr zu investieren als nur diese 30 Euro. Die Frage ist dahinter, welche Art von Zielsetzung du hast. Und wenn du dich erst frisch selbstständig gemacht hast, dann würde ich immer meinen Fokus darauf legen, zuerst ein Produkt zu kreieren, also dein Hauptprodukt, dein Signature-Produkt, für das du auch bekannt sein willst. Du willst ja nicht für ein Freebie oder ein Mini-Produkt bekannt sein, sondern für dein Hauptprodukt, was die Menschen später kaufen und womit du hoffentlich auch deinen Hauptumsatz generierst. Was ist dieses Hauptprodukt? Und dich dann zu fragen, auf welche Art und Weise leitest du in der Customer Journey? Also wie baust du Vertrauen auf, damit Menschen dieses Produkt kaufen und wissen, dass ihr Geld an der Stelle bei dir genau richtig angelegt ist? Und da sind Freebie und Mini-Produkt beides sehr gute Kandidaten, um aber unterschiedliche Ziele zu erfüllen. Also mit einem Freebie füllst du deine E-Mail-Liste besser, sagen wir schneller, rein auf Zahlen betrachtet. Du hast aber wahrscheinlich langfristig gesehen geringere Klickraten in deinen E-Mails drin, weil die Leute, die in der E-Mail-Liste sind, einfach noch nicht so aktiv und akut interessiert an dem Thema sind. Oder du baust dir eine kleine, aber feine E-Mail-Liste auf mit Menschen, die akut an deinem Thema interessiert sind, bereit sind, dafür Geld auszugeben und jetzt genau heute umsetzungsstark daran sitzen. Und ich glaube, danach generiert sich sozusagen auch inhaltlich, worum es in deinem jeweiligen Produkt geht. Also ob das jetzt ein Lead-Magnet ist oder dein Mini-Produkt. Also das im Hinterkopf zu behalten. Und es kam ja auch schon raus, ich würde auf jeden Fall zuerst das Produkt gestalten und dann überlegen, wie möchte ich dahin überleiten. Und mein persönlicher Gang ist wirklich beides zu gestalten, weil beides ein bisschen etwas Unterschiedliches mit sich bringt. Und die Erfahrung, die ich aber auch mache, ist sehr, sehr spannend, dass Menschen, die meine Produkte kaufen, auch sehr gerne zusätzlich als Ergänzung mein Freebie oder mein Mini-Produkt kaufen, weil sie einfach dann sozusagen das Komplettpaket von meinen Angeboten haben. Und das finde ich auch sehr gut und spannend. Das heißt, wenn du am Anfang nur Energie in eine Sache stecken möchtest, dann würde ich erstmal strategisch schauen, wie baust du dein Signature-Produkt auf? Und dann würde ich hergehen und gucken, wie kannst du vielleicht einen kleinen Lead-Magneten für dich erstellen und dann möglichst schnell aber hergehen und sagen, wie kann man daraus eine Art Mini-Produkt gestalten, damit du etwas hast, womit du deine Community sozusagen verkaufstechnisch aufwärmen kannst, sodass die Vertrauen gewinnen in den Prozess von ich gebe Stina Geld, das Geld ist es absolut wert und ich bin auch bereit, mehr zu investieren, weil ich weiß, was ich dafür bekomme. Ich meine, schauen wir uns mal den Markt an. Es gibt so, so viele Produkte da draußen und es gibt so viele Menschen, die Dinge verkaufen, wo ich hinterher schon enttäuscht wurde. Das heißt, du musst dich wirklich erst beweisen und ich denke, das geht über beide Wege, dass du erst zeigst, so hey, ich habe hier überhaupt was anzubieten, so ein Lead-Magnet oder Freebie ist auch oft wie so eine Art Visitenkarte und dann überzugehen und so ein Mini-Produkt ist dann wie sozusagen eine Arbeitsprobe von wie man mit dir arbeiten kann. Also ich hoffe, diese Antwort hilft dir weiter. Zweite Frage zum Thema Glaubenssätze auflösen. Magst du an einem Beispiel vorgeben, wie du einen negativen Glaubenssatz für dich auflöst? Ein Glaubenssatz, der mich schon lange Zeit begleitet, ist, du willst zu viel. Also ich habe oft sehr, sehr hohe Ansprüche an mich selbst und will mehr als die meisten Menschen. Und ich habe dann oft gehört, klar wirst du enttäuscht, das muss ja ein Stück weit so sein, weil du zu hohe Ansprüche hast. Und ich begegne diesem Glaubenssatz und ein paar anderen, die ich immer noch habe, trotz dass ich also Glaubenssätze auflösen, ist ja nichts, was irgendwie von heute auf morgen passiert, auf zwei Ebenen. Erstmal die reine Mindset-Ebene und dann eine operative, also eine Handlungsebene. Das Mindset ist zum einen, also die Erfahrung, die ich gemacht habe mit egal was für eine Art von Herausforderung, Blockade, Hürde, die ich in mir drin habe, die erstmal anzunehmen. Weil sobald ich das Gefühl habe von, ich bin nicht richtig in irgendeiner Form, macht sich in mir Trauer, Wut, Verzweiflung, also all diese negativen Gefühle breit, die ich in meinem Alltag nicht haben möchte. Das heißt, ich befreie mich erstmal von dem Gedanken, dass das etwas ist, was nicht richtig ist. Und ich nehme das an und sage, das ist gut, dass diese Art von Gedanke in meinem Leben ist, weil das hat mir ja an irgendeinem Punkt gedient. Und das ist okay so. Ich muss jetzt nur quasi für meine zukünftige Entwicklung einen Weg finden, wie ich diesen Glaubenssatz aus meinem Leben entferne oder beschwichtige in irgendeiner Form. Was mir dabei ganz enorm hilft, ist im ersten Schritt Journaling. Also erstmal für mich aufzuschreiben, wo kommt das überhaupt her? Das hilft in dieser Akzeptanz von, das hat mir mal gedient. Also wenn du es schaffst, zu diesem Glaubenssatz 20 Situationen oder Gedanken, Assoziationen aufzuschreiben, die dir in der Vergangenheit gezeigt haben, dass das Sinn gemacht hat oder wo das herkam oder von was für Familienangehörigen du das gehört hast. Und was mir zum Beispiel auch geholfen hat, ist zu verstehen, die Menschen, die diese Glaubenssätze in dir etablieren, die machen das ja nicht aus böser Absicht, sondern das sind mehr oder weniger Zufälle, die sich durch das Zusammenkommen von verschiedenen Leben ergeben. Aber zu verstehen, wo kommt das bei dieser Person her? In was für einem Umfeld ist die Person aufgewachsen? Warum wollte die dich vor irgendwas beschützen in irgendeiner Form? Also wie kam es überhaupt dazu, dass dieser Glaubenssatz ausgesprochen wurde? Sodass ich verstehe, dass der Glaubenssatz bei mir ist, ist jetzt nicht irgendwie ein Wink des Universums oder so, sondern mehr oder weniger über Zufälle passiert. Und ich habe auch in der Hand, wie ich das sozusagen in der Zukunft für mich umgestalte. Das heißt, erstmal herzugehen und das festzuhalten, von wo kommt das her. Und dann diesen Glaubenssatz in was Positives umzuwandeln. Also du denkst ja irgendwie, das ist was Negatives. Also klar, negatives Glaubenssätze sind immer was Negatives. Aber wenn du jetzt sagst irgendwie, ich will zu viel, dann ist es was, was mich zurückhält auf so vielen Ebenen. Und ein Weg, das positiv umzuformulieren, wäre zu sagen, ich will viel in meinem Leben und deshalb bin ich da hingekommen, wo ich gerade stehe. Oder ich will viel in meinem Leben und ich habe noch so viel mehr vor. Oder ich will viel und das ist genau richtig so. Das heißt, diesen negativen Glaubenssatz einfach in etwas Positives zu wandeln, in irgendeiner Form, das hilft mir schon geistig. Das ist jetzt sozusagen die rein vorbereitende, theoretische Ebene. Eine andere geistige Ebene, die erst danach sozusagen erfolgen kann, ist, dass mir dieser Glaubenssatz bewusst im Alltag begegnet. Also es ist schon mal ein guter Schritt, dass du diesen Glaubenssatz für dich überhaupt erkannt hast. Oftmals sind wir dann aber in dem Moment noch nicht an dem Punkt, dass wir den im Alltag und im Handeln erkennen und an welcher Stelle dieser Glaubenssatz uns zurückhält. Das heißt, der nächste Schritt ist dann eigentlich diesen Glaubenssatz im Alltag zu erkennen und zu erkennen, in was für Situationen der mich aufhält. Und das kannst du auch ein Stück weit schon in der Retrospektive festhalten. Also wenn du da sitzt und deinen Glaubenssatz auflöst, festzustellen, geh mal einfach die letzten Wochen oder Monate durch, in welchen Situationen hat dich dieser Glaubenssatz aufgehalten. Dann erkennst du vielleicht schon Muster, in was für Situationen dich dieser Glaubenssatz in Zukunft aufhalten könnte. Und dann kommt die zweite Ebene, sozusagen voll in die Handlungsebene reinzugehen. Und das ist für mich, meinen Tag mit einer Intention, also mit einem Bewusstsein zu starten und nicht einfach zu sagen, so, ich habe eine To-Do-Liste und ich arbeite jetzt ab, was davon irgendwie geht, sondern produktiv und mit Intention an meine Inhalte und an meine Arbeitszeit mit einer Form von Achtsamkeit ranzugehen. Und was mir dabei hilft, ich habe einen Productivity Planner entwickelt. Wenn du möchtest, packe ich den dir auch gerne unten in die Shownotes rein. Den kannst du dir kostenlos downloaden. Das ist einfach ein zweiseitiges PDF, Vorder- und Rückseite. Du kannst dir das ausdrucken. Und das ist ein Tagesplan. Und da sind Mindset-Aufgaben schon mit drin. Das heißt, ich gehe nicht nur einfach in den Tag und habe so von der und der Zeit bis zur nächsten 1, 2, 3, 4, 5 Termine und dann habe ich noch meine To-Do-Liste, sondern es ist ganz klar sozusagen schon im Timeboxing festgehalten von wann habe ich welche Aufgaben für mich im Alltag angesetzt. Ich spreche ja immer gerne von Projekten, weil mir das einfach ein Gefühl von Freiheit gibt und ich genau weiß, ich habe mir all diese Dinge selbst ausgesucht. Und auf der anderen Seite sind für morgens und abends jeweils Achtsamkeitsgedanken mit dabei. Also mit welcher Intention starte ich in den Tag? Was sind die Dinge, die ich heute für mich erledigt haben möchte? Mit was bin ich zufrieden, wenn ich das heute geschafft habe? Abends sich zu überlegen, worauf war ich heute besonders stolz? Was habe ich gut geschafft? Und wenn wir dieses morgens mit einer Intention in den Tag starten und abends sich zu überlegen, was ist über diesen Tag passiert, kurz einfach nur sich 5 Minuten Zeit zu nehmen und zu reflektieren, dann kommst du immer mehr im Alltag auch in diese Bewusstseinsebene von, was tut mir eigentlich gut und aus was für Glaubenssätzen handle ich gerade. Und das ist eigentlich auf der Mindset-Ebene und auf der Handlungsebene die Art, wie ich mit Glaubenssätzen umgehe und versuche, die Stück für Stück für mich zu lösen und damit auch immer mehr aus diesem Gedanken von Freiheit und einem Gefühl von Leichtigkeit in meinem Alltag agieren zu können. Passend dazu auch gleich die nächste Frage zum Thema Zeitmanagement. Wie organisierst du dich? Gibt es Zeitmanagement-Tools oder ähnliches? Mit welchen zeitlichen Abständen beantwortest du spätestens E-Mails? Also wie oben schon erwähnt, der Productivity Planner ist für mich ein Tool, was ich nicht mehr missen möchte, was mir so viel Freiheit schenkt, weil ich mich einfach mit Intention an meine Tagesplanung, meine Wochenplanung setze. Ich organisiere mich zeitlich immer ausgehend von meinen Jahreszeiten. Zielen. Und das mag jetzt vielleicht hochgegriffen klingen, aber das, was ich in dem Jahr vorhab, ist ja sozusagen mein Nordstern, also mein Leitfaden fürs ganze Jahr. Und ich habe mir nicht umsonst diese Vision für das Jahr, dieses Ziel für das Jahr vorgenommen. Das heißt, ich leite das, was ich in einem Jahr vorhab, ab in Monate und dann in die einzelnen Wochen und gehe dann von da aus in die tägliche Planung. Ich habe auch keine To-Do-Liste mehr, sondern ich arbeite mit Timeboxing. Das heißt, wenn ich eine Aufgabe habe, die länger dauert als 5 bis 10 Minuten, dann nimmt die einen Platz in meinem Kalender ein. Also die wird nicht Teil einfach von der Liste, sondern ich schaue mir an, wann habe ich dafür Zeit, überprüfe in dem Prozess auch nochmal, ist das in Alignment mit meinen Jahreszielen? Passt das überhaupt zu dem, wo ich tatsächlich hin möchte oder verplempere ich hier gerade meine Zeit? Und pack das dann an der Stelle rein, wo es für mich Sinn macht. Und es steht dann da einfach fest im Kalender. Meine Zeit organisiere ich zeitlich so, dass ich Montag, Dienstag für die Femschool reserviert habe und Mittwoch, Donnerstag für Vegan Passion. Das mag manchmal so ein bisschen variieren, aber im Groben ist das die Zeit, die ich jeweils für meine Unternehmen reserviere. Und Freitag ist frei. Das hat für mich nicht einfach nur gepasst, zu sagen, ich mache eine 3,5-Tage-Woche, sondern ich tracke meine Zeit mit Toggle. Das mache ich jetzt auch nicht immer, aber wenn ich das Gefühl habe, es kommt irgendwie außer Hand, dann fange ich wieder an, das vollzeitlich zu tracken. Da kann ich auf jeden Fall Toggle empfehlen, wenn du mal für dich Lust hast, festzustellen, wann du an welchen Aufgaben sitzt und wie du deine Arbeitszeit verteilst und ob sie auch zum Beispiel dem entspricht, wie es in deinem Kalender steht oder du vielleicht zwischendurch den Fokus verlierst und dich mit ganz anderen Dingen beschäftigst, dann kannst du sowas natürlich über Toggle ganz toll ausfindig machen und im Nachhinein einfach reflektieren und analysieren. Es kam noch die Frage, in welchen zeitlichen Abständen beantwortest du spätestens deine Mails. Meine Mails schaue ich eigentlich täglich an und das meistens nicht zu meiner besten Zeit, sondern abends. Es gibt so einen Zeitslot bei mir zwischen 7.30 Uhr und 8 Uhr, in dem ich oftmals so 5 bis 10 Minuten Aufgaben erledige und da beantworte ich auch dringende Mails. Wenn dann an dem Tag dringende Mails reinkamen, schaue ich mir die abends an. Das mag aber auch sich unterscheiden. Ich glaube, ich habe das Thema in verschiedenen anderen Podcast-Folgen auch schon erwähnt, also da nicht wundern, wenn das einfach unterschiedlich behandelt wird, weil das ändert sich bei mir alle paar Monate. Auch je nachdem, zum Beispiel im Herbst, Winter, es sind unfassbar viele E-Mails, im Sommer sind es deutlich weniger. Das heißt, ich gehe da einfach ein bisschen unterschiedlich mit um. Ich habe aber teilweise auch automatische Antworten drin. Das heißt, es werden nicht alle E-Mails direkt täglich beantwortet. Spätestens aber, ich würde sagen, nach 3 Tagen. Und wenn es Anfragen sind für Zusammenarbeiten, dann brauche ich auch manchmal eine Woche dafür, bis ich mich mit meinem Team kurz geschlossen habe, ob das ein Projekt ist, was für uns Sinn ergibt oder nicht. Und eine Sache, die ich zum Beispiel von Lea-Sophie Kramer gelernt habe, ist dieses, nur weil jemand mir eine E-Mail schreibt, bin ich nicht in der Pflicht, die zu beantworten. Gilt natürlich ausgenommen für Kunden, aber nur weil jemand mir eine E-Mail geschrieben hat, wenn ich nicht das Gefühl habe, dass es in irgendeiner Art und Weise meine Zeit wert ist, dann antworte ich da auch gar nicht oder die E-Mail wird direkt gelöscht. Zum Thema Self-Leadership. Ich will zu schnell zu viel und dann bin ich auch so fokuslos gestresst und im Endeffekt passiert gar nichts. Wie kann ich mich selbst besser führen? Ich würde meinen Fokus im allerersten Moment auf das Warum setzen. Und dann auf, wie kommst du dahin? Ich glaube, wenn wir den Fokus verloren haben oder uns leicht ablenken lassen, dann ist entweder der Grund, warum wir etwas tun, nicht stark genug. Das heißt, deine Motivation ist nicht, du tust es vielleicht für jemand anderen, aber nicht für dich selbst. Also da ehrlich zu selbst zu sein und rauszufinden, was ist eigentlich dein stärkster Antrieb und auch einfach ganz ehrlich zu sein. Also ich kenne auch Menschen, die sagen, ich will das aus dem und dem Grund tun oder wir lassen uns so schnell irreführen, rein gesellschaftlich, was Frauen alles dürfen und was sie nicht dürfen. Wenn du einen Beweggrund hast, der dich zu 100% motiviert, ans Ziel zu kommen, dann sprich den für dich aus und steh dahinter und sei ehrlich zu dir. Zum Beispiel, wenn du sagst, für mich ist in der Selbstständigkeit, ich will einfach Geld damit verdienen, dann sag das ehrlich. Wir hatten eine Diskussion rund um das Thema Startups. So, für manche Gedanke ist der Grund, ein Startup zu starten, wie für mich einfach der Gedanke, anderen Menschen zu helfen und die volle Erfüllung dabei zu finden. Für andere ist die Motivation, ein Startup zu starten, zu sagen, so nach 5 Jahren mache ich den Exit. Kann ich absolut nicht nachvollziehen, ist nicht meine Art von Businessführung. Not my cup of tea, aber auf der anderen Seite ist es wichtig, zu sich selbst ehrlich zu sein und seine eigene Motivation zu finden. Und der zweite Grund, wenn du sagst, so, ich komme einfach nicht in die Puschen, was uns meistens fehlt, wenn wir den Hintern nicht hochkriegen, ist der Glaube an uns selbst. Also es ist schön und gut, wenn wir ein Ziel haben oder wenn wir dann ehrlich genug zu uns selbst sind und sozusagen die Motivation dahinter feststeht. Aber wenn du selbst nicht daran glaubst, dass du da hinkommst, dann wirst du nie deinen Hintern hochkriegen, weil die Motivation einfach fehlt. Und diese Motivation zu bekommen, ist einfach durch die richtige Strategie. Also wenn du mit einem Fahrplan genau weißt, welche 10 Schritte du tun musst, um zu deinem Ziel zu kommen, dann glaubst du auch plötzlich dran. Also das ist ja auch der Grund, warum ich erfolgreich selbstständig gestaltet habe, weil ich, als ich damals gestartet bin in die Selbstständigkeit, da Hals über Kopf reingestartet bin und zwischen den Glauben an mich selbst verloren habe, weil ich dachte, um Himmels Willen, was mache ich eigentlich in welcher Reihenfolge? Kann ich das überhaupt? Aber wenn du schon weißt, ich mache jetzt Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 und es gibt 10 Schritte, dann hast du schon dieses Licht am Ende des Tunnels, sozusagen am Horizont. Du hast schon was Greifbares für dich. Du weißt genau, wo du hin möchtest, worauf du abzielst und was die einzelnen Schritte dahin sind. Und du glaubst gar nicht, also da kommt dir gar nicht in den Sinn, dass du es nicht schaffen könntest. Also in den allermeisten Fällen, wenn du das Gefühl hast, du kommst nicht voran, du bist fokuslos, du hast so dieses Shiny Object Syndrome, dass überall das Gras grüner ist oder du noch die Theorie und die Methode anfangen musst. Wenn das passiert, dann ist deine Strategie einfach nicht stark genug, dass du an dich selbst glaubst, um weiterzumachen oder um überhaupt anfangen zu können. Das heißt, meine Empfehlung ist da, gönn dir die Zeit, dir einmal diese Strategie auszuarbeiten oder wenn du das selbst aus eigenem Antrieb oder mit deiner Weitsicht oder wo du gerade stehst, auch mit deinen Fähigkeiten nicht schaffst, dann such dir jemand, der dich dabei unterstützt, genau diese Strategie für dich festzulegen und für dich diesen 10-Schritte-Plan oder wie viele Schritte es auch immer sind, zu finden oder mit dir zu finden, damit du dann diesen Weg für dich gehen kannst und einfach jeden Tag motiviert bist. Die nächste Frage bezieht sich auf das Thema, wie reagiere ich auf Anfragen? Ich habe derzeit noch mein Stundenbasismodell, das mir nicht mehr gefällt. Ich habe auch noch kein Package, was ich anbieten möchte. Ich hatte heute aber ein Gespräch und habe mich etwas planlos gefühlt und dachte am Ende, oh Mann, wie unprofessionell. Also, wie gehst du vor in einem Kundengespräch, wenn du eigentlich weg möchtest von deine 1:1 Leistung gegen Geld verkaufen, aber noch kein neues Angebot hast? Ein Gedanke, den ich erst sehr, sehr spät gelernt habe, ist dieses, du kannst ein Angebot schon verkaufen, auch wenn es noch nicht zu 100% fertig ist. Also wenn du schon im Sinn hast, dass du, sagen wir mal, einen Online-Kurs gestaltest oder ein Gruppenangebot in irgendeiner Form, dann kannst du hergehen und Zeit investieren, um dieses Angebot weiter auszuformulieren und das deiner Kundin als Alternative zu präsentieren. Oder du kannst hergehen und mit deiner Kundin gemeinsam abtasten, was sind denn ihre Bedürfnisse und dann schauen, ist das die Richtung, in die du gehen möchtest, wenn du dein Angebot gestaltet. Ganz wichtig sind 2 Dinge im Prinzip. Wenn du mit einer Kundin sprichst und du willst von einem Angebot wegkommen, in dem Fall das 1:1, weil du das Gefühl hast, da tauschst du nur Zeit gegen Geld und das ist nichts, was für dich skalierbar oder automatisierbar ist, dann nimm nicht weiterhin Aufträge in der Richtung an. Also da kannst du schon mal stolz auf dich sein, dass du nicht in dem Moment irgendwie gesagt hast, so, ich gehe jetzt den einfacheren Weg, die Kundin will das haben, ich biete ihr das an, weil dann läufst du ja in der Schleife und bietest immer wieder Produkte an, die du eigentlich nicht anbieten willst. Und was über die Zeit passiert, ist einfach, dass deine Qualität sinkt, weil du das, was du machst, nicht gerne machst. Das heißt, investier die Zeit, dir genau zu überlegen, wo willst du hin und in welche Richtung willst du gehen. Und jetzt ist ein Fehler passiert ganz, ganz oft, wenn die Entwicklung von Produkten ansteht, du willst es jeder Kundin recht machen. Und entweder sagst du, ich will zwar eigentlich nicht in die Richtung gehen, wo meine Kundin jetzt hin möchte, aber weil ich dann schon auf jeden Fall eine Kundin habe, mache ich das. Oder du sagst, bei der einen Kundin, ja, ja, das passt alles, genau das machen wir. Du hast dann den Tag darauf eine andere Kundin am Telefon, die will aber vielleicht in Einzelheiten was ganz anderes und du sagst, ja, genau das machen wir. Am Ende hast du eine eierlegende Wollmilchsau als Produkt, was niemandem gerecht wird. Das heißt, dir da einen klaren Fokus zu überlegen, von wo möchtest du hin und wie passt das mit deiner Kundin zusammen und ihrer Entwicklung und wie kannst du sie bestmöglich unterstützen und auf der anderen Seite aus deiner Sicht, unternehmerischer Sicht, bestmöglich dein Unternehmen, dein Produkt in die Richtung entwickeln, wo du es haben möchtest. Aber im Grundgedanken schon zu wissen, zum einen dir Gedanken zu machen, von wo möchtest du hin und was sind die Vorteile bei dem neuen Produkt für deine Kundin, die du dann am Telefon hast. Und was kann ich der Kundin in Aussicht stellen, zum Beispiel dafür, dass sie sich jetzt schon so früh für dieses Produkt, was ja noch in der Entwicklung ist, entscheidet. Die Vorteile zum Beispiel von einem Produkt, was du gerade erst entwickelst, sind, dass du mit deiner Kundin in Zusammenarbeit dieses Produkt entwickelst. Das heißt, eine sehr enge Zusammenarbeit stattfindet, auch ähnlich dem 1:1, wo du natürlich noch intensiv an diesem Produkt feilst. Also so eine Art Beta-Version deines Produktes ist immer von Vorteil für deine Zielgruppe. Oftmals startet man auch mit einem günstigeren Preis, was natürlich auch nochmal verlockend wäre und. Also dir da gleich mal die Vorteile aufzulisten. Es geht nicht darum, dass du deiner Kundin ein Produkt aufdrängst in irgendeiner Form, sondern dass sie Vorteile genießt, dadurch, dass sie schon früh sich für diese Art von Zusammenarbeit entscheidet. Die nächste Frage dreht sich rund um Instagram. Wann mit Instagram starten? Ich bin Business-Starterin. Wann sollte ich idealerweise mit Instagram starten, das Profil aufbauen, die Unterstützung der potenziellen Follower hinzuholen? Ich habe ja noch gar kein berufliches Profil. Also das ist schon mal gut, hier die Unterscheidung zwischen privatem und beruflichem Profil. Ganz wichtig, nicht einfach irgendwie dein privates Profil mit Urlaubsfotos, weil du das Gefühl hast, da sind schon 50 oder 100 Follower drauf, in ein berufliches Profil umwandeln, sondern fang bei null an, starte dein berufliches Profil. Wenn du bereits weißt, was für einen Businessnamen du hast, dir vielleicht schon eine URL gesichert hast, dann würde ich auf jeden Fall schauen in dem Atemzug, ob ein vergleichbarer Name auch noch als Instagram-Profil verfügbar ist und mir den sichern, nur für den Fall der Fälle. Wichtig ist aber, dass bevor du mit Instagram startest, du schon andere Dinge erledigt hast. Und hier kommt warum. Viele Business-Starterinnen, und ich weiß, das hat mich damals auch so in den Fingern gejuckt, so wie erstelle ich ein wunderschönes Profil, was kommt in die Bio rein, dieses ganze Visuelle von wie gestalte ich meinen Feed und so weiter, das juckt einen einfach und damit will man unbedingt loslegen, weil das gleich so einen präsentativen Charakter hat in irgendeiner Form. Aber wenn du mit Instagram erstmal startest und du, sagen wir mal, dein Produkt noch nicht hast, deine Zielgruppe noch nicht klar ist, die Art der Kommunikation, dein Messaging noch nicht stimmt und so weiter. Instagram ist was, was mit einem Algorithmus funktioniert, wo du eine Außenpräsenz hast, wo du immer Zuverlässigkeit nach außen transportierst. Und wenn du da nur sporadisch etwas postest, dann wirkt das unzuverlässig. Du begibst dich aber als Business-Starterin, egal ob du nebenberuflich startest oder Vollzeit, auf dieses Terrain von ich bin unter Zeitdruck, ich muss abliefern und das zu einer Zeit, wo du inhaltlich dein ganzes Business noch nicht stehen hast. Das heißt, das allererste, bevor ich mich um die Außenwirkung kümmere, was ich mache, wenn ich ein Business aufbaue, ist von mir auszugehen und zu starten, zum Beispiel mit Finding Business Me erstmal herauszukitzeln von, was ist eigentlich meine Intention hinter meinem Business, wie gestalte ich meine eigene Vision und wie gehe ich von der Vision aus tatsächlich einen Inhalt meines Business zu gestalten, der auch gefragt ist am Markt und mit dem sich Geld verdienen lässt, dann herzugehen, mich intensiv mit meiner Zielgruppe zu beschäftigen, mit dem Markt und Wettbewerb, das genau zu analysieren, daraus ein eigenes, unabhängiges und unwiderstehliches Produkt für deine Zielgruppe zu erstellen, das Messaging und die ganze Kommunikation drumherum zu gestalten, daraus am besten schon verschiedene Einkommensströme zu gestalten, dass du nicht nur auf online setzt und dann in diesem Zusammenhang, also das kann schon parallel passieren, aber erst wenn du dein Produkt klar anvisierst und genau weißt, was du in deinem Produkt liefern möchtest und was eigentlich Sinn und Zweck deiner Selbstständigkeit ist und wen du genau damit ansprechen möchtest, also wenn diese Dinge stehen und du weißt, womit du später Geld verdienen willst, unter dem Aspekt deinen Instagram-Kanal aufzubauen, das macht aus selbstständigen Sicht absolut Sinn. Also wenn du jetzt an der Stelle sagst, ja, aber Stina, es gibt doch so viele Accounts, die bestehen schon 10 Jahre, bevor sie dann anfangen, sich selbstständig zu machen. Ja, da war nie die Intention dahinter, mit diesem Account Geld zu verdienen. So war das bei mir ja damals auch. Als ich geblockt habe, habe ich erst geblockt, einfach nur aus dem Gedanken, etwas zu teilen. Und damals war nicht der Gedanke da, das zu monetarisieren. Ich habe aber diese Stunden, die ich da reingesteckt habe, auch wiederum nicht runterrechnen müssen in mein Einkommen. Und das sind Stunden um Monate. Also das war so viel Arbeitszeit, die ich da reingesteckt habe, die einfach nur, sagen wir mal, ehrenamtlich war. Und du möchtest mit deiner Selbstständigkeit etwas Strategisches aufbauen, was dir als zuverlässiges Einkommen dient. Deshalb bau erst dein Business in seiner Struktur nachhaltig auf und geh dann, sobald du dein Produkt hast, also es muss noch nicht fertig sein, aber im Gerüst, in der Strategie, in der Struktur hast und du genau weißt, mit wem du sprichst, wen du ansprichst, dann kannst du eine klare Kommunikation nach außen aufbauen. Also das Innen muss erst stimmen, bevor du ins Außen gehst. Und wenn du damit starten möchtest, schau dir sehr gerne die Podcast-Folge an, Nummer 75, verkaufe dein erstes Produkt in 30 Tagen. Die hilft dir auf jeden Fall weiter, wenn du dann mit Instagram startest. So, ich hoffe, diese kunterbunte Folge von verschiedensten Themen hat dir heute richtig Spaß gemacht. Ich hatte auf jeden Fall meine helle Freude. Wenn du Lust hast, schick mir sehr, sehr gerne deine Fragen auf Instagram per DM und ich freue mich dann, wenn deine Frage vielleicht beim nächsten Mal mit dabei ist. Vielleicht konntest du für dich eine Sache heute mitnehmen und das zuzuhören ist ja immer der eine Teil, aber ich möchte, dass du in die Umsetzung kommst, weil nur so kommst du deinem Traum näher. Es reicht nicht einfach einen Podcast anzuhören, sondern das für dich gleich umzusetzen, ist so, so wichtig. Was nimmst du heute aus der Folge mit? Was wirst du gleich heute direkt sofort jetzt umsetzen? Ist es vielleicht die Gestaltung von einem Freebie oder Mini-Produkt? Willst du einen Glaubenssatz für dich auflösen, damit du noch befreiter und stärker im Alltag bist? Willst du dein Zeitmanagement optimieren oder dich selbst besser führen, damit du mehr Fokus und Stärke findest? Willst du für dich noch besser auf Anfragen reagieren, wenn sich für dich im Business etwas verändert? Oder willst du mit Instagram starten? Nimm dir einen Punkt mit, wo du gerade stehst, was zu dir passt und setz es direkt für dich um. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude dabei. Danke, dass du den Podcast As Simple As Coffee gehört hast. Wir veröffentlichen jede Woche eine neue Folge zu deinem Herzensbusiness. Um keine Folge zu verpassen, abonniere diesen Podcast und lass uns eine 5-Sterne-Bewertung da. Wenn du davon träumst, deine Selbstständigkeit zu starten und mit mir arbeiten willst, dann schick mir doch einfach eine Nachricht, weil ich gerade neue Kundinnen aufnehme. Ich hoffe, du hast die heutige Podcast-Folge genossen und sehe dich nächste Woche wieder. Und immer dran denken, Business ist so einfach, wie du es machst.